Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Josephine Schulz, guten Abend.
Insgesamt war es eine sehr intensive Diskussion, wo ich jetzt auch nicht auf alle Einzelheiten eingehen konnte. Die Klarheit schafft für die vor uns liegende Zeit, die zeigt, dass das eine schwierige Zeit sein wird, in der wir weiter daran arbeiten müssen, die Fallzahlen pro Tag runterzubekommen. Und das heißt, Kontakte weiter reduzieren. Deshalb mussten wir an einigen Stellen noch mal verschärfen. Und das ist uns, glaube ich, gut gelungen in der Kombination mit Möglichkeiten für Weihnachten und den Jahreswechsel.
Angela Merkel war das nach den über 7 Stunden langen Beratungen mit den Ministerpräsidenten zu den Corona-Regeln im Dezember. Wir gucken gleich auf die beschlossenen Maßnahmen im Detail und sprechen darüber dann mit einer Virologin. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich mit einer Klage von Menschen aus dem Jemen beschäftigt, bei der es um die tödlichen Drohnenangriffe geht, die die USA von deutschem Boden aus steuern. Und wir schauen angesichts des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen auf häusliche Gewalt und auf Morde in Partnerschaften. Vom November-Teil-Lockdown war ja in den vergangenen Wochen immer die Rede. Seit knapp 1,5 Stunden ist es jetzt offiziell. Es wird nicht beim November bleiben. Auch im Dezember gelten dann weiter strenge Beschränkungen. Die Regeln werden teilweise noch verschärft. Mit einer größeren Ausnahme, nämlich Weihnachten, wo die Kontaktbeschränkungen dann gelockert werden sollen. Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio ist jetzt in der Leitung. Herr Detjen, geben Sie uns doch einmal den Überblick über die konkreten Regeln für Dezember.
Ja, das ist ein 15-seitiges Papier, das die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin jetzt vorgelegt haben. Es folgt im Wesentlichen dem, was in intensiven Gesprächen zwischen den Staatskanzleien und dem Bundeskanzleramt schon vor diesem Treffen ausgearbeitet worden ist. Ein, wenn man so will, Leitfaden, ein Fahrplan für die kommenden Wochen. Denn, so sagt es die Bundeskanzlerin,
wir waren uns sehr bewusst, dass die Menschen von uns heute Klarheit wollen für den Rest dieses Jahres. Das ist ihr Recht und wir haben genau auch in diesem Sinne diskutiert.
Also, und das heißt, Sie haben das eben angedeutet, die bestehenden Maßnahmen, die Einschränkungen im öffentlichen und auch privaten Leben werden verlängert. Formal zunächst mal bis zum 20.12., also bis in die unmittelbare Vorweihnachtszeit. Aber die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten machen ausdrücklich klar, dass sie sich darauf einstellen, dass das wohl auch noch bis in den Beginn des nächsten Jahres hineinreichen wird. Heißt, Kneipen, Cafés, Restaurants bleiben zu, Hotels werden eingeschränkt auf die Beherbergung von dienstlich Reisenden. Geschäfte, das ist eine neue Einschränkung, müssen auch in der Weihnachtseinkaufszeit die Kundenzahl beschränken. Kleine Läden auf einen Kunden pro 10 Quadratmeter, größere, noch etwas schärfer, ein Kunde pro 20 Quadratmeter. Schulen, da werden wir länderspezifische Regelungen weiter erleben, werden je nach Infektionslage vor Ort die Maskenpflicht verschärfen, werden in besonders betroffenen Orten auch auf Wechselunterricht übergehen. Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, folgen die Regierung damit einem Konzept, das man im Frühjahr, Sie erinnern sich vielleicht daran, mal als die Methode von Hammer und Tanz beschrieben hat. Also zunächst strikte Maßnahmen, um dann auch wieder etwas lockern zu können. Und das heißt konkret jetzt in der Weihnachtszeit etwa private Treffen, das ist auch eine Verschärfung, bis zum 23.12. beschränkt auf 5 Personen aus maximal 2 Haushalten. Plus Kinder unter 14 Jahren.
Damit wir dann zu den Weihnachtstagen vom 23.12. bis längstens 1. Januar ein Fest im engsten Familien- und Freundeskreis mit maximal 10 Personen feiern können.
Das also ist die Aussicht sozusagen nach dem Hammer in der Vorweihnachtszeit auf den, tja, zumindest kleinen Tanz im Familienkreis, mit der Angela Merkel und die Ministerpräsidenten die Menschen bis dahin zu Disziplin und Solidarität anhalten wollen. Hintergrund, das kann man vielleicht auch noch schildern, sind natürlich die dramatischen Zahlen, gerade heute nochmal allen vor Augen geführt durch die Zahl von 410 Toten, eine Höchstzahl, die das Robert-Koch-Institut für diesen Tag, für die vergangenen 24 Stunden meldet. Bei anhaltender Dynamik, so hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder das eben vorgerechnet, würde das bedeuten, dass bis Weihnachten 6.000 weitere Menschen an den Folgen von Corona-Infektionen sterben würden.
Da geht es nicht um eine statistische Zahl, da geht es um Schicksale, um Familien. Menschen, die vielleicht lange hätten leben können und die wegen Corona jetzt sterben. Drum, ich kann es immer wieder sagen, ist es manchmal empörend, wie nonchalant über das Thema geredet wird. Es ist keine Statistik.
Also da hörte man durchaus auch Emotionen. Ansonsten in der Pressekonferenz der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten Müller als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, der regierende Bürgermeister Berlin, Söder, der bayerische Ministerpräsident, viele Appelle, aber auch noch einmal Dank an die Menschen für die Solidarität, für die Disziplin, die sie in den vergangenen Wochen und Monaten gezeigt haben.
Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio mit den neuen Maßnahmen auf einen Blick. Dankeschön dafür. Und darüber kann ich jetzt sprechen mit der Virologin Melanie Brinkmann, tätig am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Hallo Frau Brinkmann.
Frau Scholz, ich grüße Sie.
Frau Brinkmann, wenn Sie diese Entscheidungen heute Abend hätten treffen können oder dürfen, würde das Ergebnis dann ähnlich aussehen?
Also aus infektionsbiologischer Sicht ist es gut, Kontakte so weit wie möglich einzuschränken. Und das wurde heute getan. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass noch etwas klarere Entscheidungen getroffen werden. Vieles weiß man ja jetzt noch nicht, weil wir sehen müssen, wie die Länder das dann umsetzen. Aber prinzipiell kann man sagen, je konsequenter man jetzt bremst und auch je stärker, desto schneller bekommen wir die Zahlen wieder nach unten. Denn was wir jetzt sehen, ist, dass die Zahlen ein Plateau erreicht haben. Und ich bin nicht sicher, ob die Maßnahmen, wie sie heute beschlossen wurden, tatsächlich ausreichen, um die Zahlen in kürzerer Zeit und nicht in einer ewig langen Zeit nach unten zu drücken. Ich hätte mir gewünscht, dass wir das schneller erreichen. Und ich bin, wie gesagt, nicht sicher, ob das gelingt.
Was genau meinen Sie damit klarer? Also an welcher Stelle hätten Sie sich da härtere Maßnahmen konkret gewünscht?
Also die Zahl von 50 Neuinfektionen pro 100.000 pro Woche, die ist ja schon eine recht hohe Zahl. Das ist wirklich gerade so an der Grenze, wo man sagen kann, naja, da kommen die Gesundheitsämter eigentlich schon gar nicht mehr hinterher. Deshalb hätte ich mir gewünscht, dass das Ziel sein sollte, sie noch weiter runterzuschrauben. Und dass man muss sich einmal klar machen, dass je niedriger die Zahlen sind, desto mehr Freiheiten können wir uns am Schluss auch erlauben. Und ich befürchte jetzt, dass wir uns immer um diese 50er-Inzidenz herum bewegen und dann wieder rübergehen und vielleicht dann wieder runter. Und das ist eigentlich kein guter Kompromiss, weil wir immer wieder jeden Tag neue Todesfälle haben werden. Und wie Herr Söder schon sagte, das werden bis Weihnachten 6.000, wenn wir jetzt die Zahlen nicht wirklich senken können. Und ich sehe das im Moment nicht, dass die gesenkt werden. Wenn man sich die Zahl anschaut, der Todesfälle, dann steigt die weiterhin ganz stark nach oben. Da ist ja noch kein Plateau erreicht. Und ich hätte mir gewünscht, dass man jetzt schon noch etwas konsequenter auf die Bremse drückt und auch zum Beispiel klare Empfehlungen gibt in den Hotspot-Regionen, dass man da nicht nur sagt, da kann man so und so handeln, sondern da muss man eigentlich sehr konsequent handeln, denn eine Zahl von 200 pro 100.000 ist wahnsinnig hoch. Da ist nichts mehr unter Kontrolle.
Was heißt denn dieses konsequent? Also sowohl in den Hotspots als auch, wenn Sie sagen, auch allgemein hätten Sie sich nicht nur ein strengeres Ziel gewünscht, sondern auch strengere Maßnahmen.
Ja, zum Beispiel hätte ich es gut gefunden, dass man bei der Maskenpflicht ganz klar sagt, wir brauchen eine Maskenpflicht und die brauchen wir noch auf längere Zeit. Ich gebe mal ein Beispiel hier aus meiner Region. Wir haben jetzt hier eine Inzidenz von knapp unter 50 und jetzt kam wieder die Diskussion auf, die Maskenpflicht in den Schulen auszusetzen, was aber keinen Sinn macht bei dieser hohen Inzidenz. Es ist ja immer noch nur knapp unter 50. Da kann man vielleicht drüber reden, wenn die Inzidenz bei 5 auch bei 100.000 ist. Wir wollen ja Infektionen vermeiden, so gut es geht. Und da ist die Maske ja auch eine der Maßnahmen, die am wenigsten wehtut. Also meinen Kindern macht es nichts aus, die Maske zu tragen. Und das ist ein Beispiel.
Wenn Sie jetzt selber schon die Schulen ansprechen, die waren ja ein sehr strittiges Thema. Da hat man jetzt gesagt, das wird weiterhin regional geregelt. Hätten Sie sich da konkrete, strengere Vorgaben gewünscht? Also vielleicht auch wieder eine Abkehr vom Präsenzunterricht?
Ja, gerade für die älteren Klassenstufen hätte ich mir das tatsächlich gewünscht, den Übergang zum Hybridunterricht in den Regionen, wo die Zahlen sehr hoch sind. Und das ist ja leider in den meisten Landkreisen der Fall. Da hätte man tatsächlich, finde ich, deutlicher drüber reden können. Denn das ist eine gute Möglichkeit, einmal um auch den öffentlichen Nahverkehr weniger stark zu belasten. Es sei denn, man hat jetzt super Ideen, dass man da mehr Busse einsetzen kann, um das zu erreichen. Aber das ist ja auch schwierig. Aber der Hybridunterricht, gerade bei den Oberstufen und auch in den Berufsschulen, da will ich jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Teilweise ist Präsenzunterricht da auch sehr wichtig, zum Beispiel bei den Pflegeberufen. Die können ja nicht virtuell lernen, wie man einige Dinge macht. Die brauchen da die Präsenz. Aber es gibt Bereiche, da kann man sehr gut auf virtuelle Formate umschwenken. Und der Hybridunterricht ist ja auch ein Wechsel zwischen Präsenz und dem digitalen Lernen. Hm. Und die Schulen, die das ermöglichen können, sollten das tun. Und man muss dann auch, denke ich, weiter differenzieren und vielleicht auch sagen, der Schüler braucht den Präsenzunterricht aus gewissen Gründen, den behalten wir in der Schule. Andere brauchen das vielleicht nicht so, weil die Eltern helfen können und vielleicht auch nicht arbeiten müssen. Ich denke, kann man sehr differenziert rangehen. Und meine Hoffnung ist, dass die Länder das jetzt auch tun, denn es ist ja auch eine Chance da, die Schulen einfach auch besser auszustatten für die Zukunft, dass sie digitale Möglichkeiten haben.
Gucken wir vielleicht noch mal ganz kurz auf Weihnachten. Über Weihnachten sollen ja die Kontaktbeschränkungen zumindest ein bisschen gelockert werden. Finden Sie das nachvollziehbar?
Als Virologin finde ich das nicht nachvollziehbar. Meine Sorge ist, dass wir, also sehen wir das mal positiv, optimistisch, wir können die Zahlen jetzt weiter nach unten drücken im Dezember, dann lockern wir wieder. Und ich glaube nicht, dass wir die Zahlen bis dahin so weit runtergedrückt haben, dass wir da entspannt sein können. Und ich halte es für keine gute Idee, zu lockern. Ich finde es wichtig, dass wir, dass Menschen nicht alleine Weihnachten feiern, aber ich würde da wirklich die Zahl sehr, sehr begrenzt halten und auch an jeden appellieren, dass man wirklich aufpassen muss, dass man die älteren Menschen, mit denen man ja feiert, mit den Großeltern, wirklich nicht ansteckt. Und von daher ist eine Kurzquarantäne, die man sich selber auferlegt, auch keine schlechte Idee, dass man vor dem Treffen mit den älteren Menschen sagt, so, jetzt ziehen wir uns zurück, reduzieren unsere Kontakte und Sie können dann hoffentlich davon ausgehen, dass wir nicht infiziert sind und unsere Liebsten nicht anstecken.
Die Ministerpräsidenten hatten ja vergangene Woche so ein bisschen das Ziel formuliert, eine langfristigere Strategie zu erarbeiten und den Menschen auch ein bisschen Planungssicherheit zu geben. Jetzt weiß man erstmal für den Dezember, wie es weitergeht. Wagen Sie darüber hinaus eine Prognose? Also was erwartet uns im Januar?
Das ist ein sehr guter Punkt. Das ist eigentlich, nicht nur eigentlich, das ist etwas, was die ganze Zeit schon fehlt, eine Langzeitstrategie. Und und ich finde es schade, dass man nicht darüber diskutiert, was es eigentlich noch für andere Möglichkeiten geben könnte. Es gibt ja Länder, die die Pandemie deutlich besser im Griff haben, als Deutschland das hat. Wir sind vielleicht im europäischen Vergleich gerade noch etwas besser dran, aber das heißt ja nicht, dass wir gut sind. Und es lohnt sich immer der Blick ins Ausland. Und dass man sich fragt, wie sind die denn jetzt mit der Pandemie umgegangen? Was können wir uns von denen abgucken? Wo könnten wir uns hier verbessern? Da, finde ich, ist noch viel Potenzial. Und diese Langzeitstrategie, also was mich auch stört, ist, dass wir jetzt wieder nur einen Schritt weitergegangen sind. Jetzt haben wir bis zum 20.12. das und das fortgeführt. Aber was ist denn danach? Was ist, wenn die Menschen doch wieder reisen, sich anstecken, über Weihnachten, Silvester feiern? Dann werden die Zahlen natürlich wieder hochgehen. Und dann stehen wir eigentlich genau wieder da, wo wir jetzt stehen. Und was wir dann machen, wird nicht kommuniziert. Ich würde mir da wirklich eine klare Strategie wünschen, ein System, wo man genau weiß, bei den und dem Infektionsgeschehen werden diese und jene Maßnahmen wieder eingeführt werden müssen. Dass man da ein ganz klares, nennen wir es Ampelsystem oder Level 1 bis 5, wie das in Irland sehr schön dargestellt wird. Ich glaube, sowas wäre total wichtig, dass man das erarbeitet.
Ja, das sagt Melanie Brinkmann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Vielen Dank für Ihre Zeit und für die Einschätzung.
Sehr gerne.
In den vergangenen Jahren hat man von Politikern häufig gehört, der Kampf gegen Rechtsextremismus habe absolute Priorität. Die Anschläge auf die Synagoge in Halle, auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und auch in Hanau, die haben sicher maßgeblich dazu beigetragen. Und häufig wird nach solchen Anschlägen dann auf die Sicherheitsbehörden geschaut und über mehr Kompetenzen für die nachgedacht. Viele Vereine setzen bei ihrer Arbeit gegen rechtes Gedankengut da weit früher an, mit Prävention und mit politischer Bildung. Und genau diese Akteure wollte die SPD mit einem Demokratiefördergesetz langfristig stärken. Ob dieses Gesetz nun kommt, ist nicht ganz klar, aber ein entsprechender Kabinettsausschuss hat heute fast 90 Maßnahmen gegen Rassismus und Rechtsextremismus beschlossen. Gudula Geute.
6 Monate tagte der Ausschuss, nicht nur mit den beteiligten Ministerien, betonte Annette Wittmann-Mautz, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung.
Wir haben die Wissenschaft, wir haben diejenigen beteiligt, die vor Ort ganz konkret in den Verbänden, in den Organisationen, den Projekten Arbeit für Demokratie und gegen Rassismus und Rechtsextremismus leisten, von den Opferberatungsstellen bis hin in andere Bereiche hinein.
Die CDU-Politikerin fasste das Ergebnis so zusammen.
89 konkrete Vorhaben, die wir in den nächsten 4 Jahren mit mehr als 1 Milliarde Euro finanzieren wollen. Ja, der Kabinettsausschuss will mit diesem Maßnahmenpaket Rassismus erkennen, benennen und bekämpfen.
Viele dieser Maßnahmen waren schon bekannt. Das Bundesinnenministerium fasst neue Befugnisse für den Verfassungsschutz ebenso darunter wie vielfältige Förder-, Bildungs- und Begegnungsprogramme oder auch Sensibilisierung in der Polizei. Dem Auswärtigen Amt geht es um Zusammenarbeit in der Wissenschaft oder um Aufarbeitung des Kolonialismus. Bildung, Arbeit und Soziales, Verteidigung, Familie, Justiz. Es sind viele Ministerien beteiligt. Familienministerin Franziska Giffey geht es vor allem um einen lange gehegten Wunsch, das Demokratiefördergesetz. Daraus wurde nun ein wehrhaftes Demokratiefördergesetz, das der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Steve Alter, so beschreibt.
Da geht es auch um Zusammenarbeit von Sicherheitsbehörden mit zivilgesellschaftlichen Akteuren und Ähnliches. Also es geht um Extremismusbekämpfung, Extremismusprävention als Schlagworte.
Die SPD-Politikerin Giffey sieht den Schwerpunkt woanders. Ihr geht es um eine dauerhafte Finanzierung für Initiativen der Demokratieförderung. Bisher darf der Bund nur eine Anschubfinanzierung leisten. Auch erfolgreiche Projekte stehen deshalb immer wieder vor dem Aus. Hierfür, so betont die Bundesfamilienministerin nun zufrieden, seien wichtige Weichen gestellt, der Weg sei frei. Ihre Parteifreundin, Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, hatte einige ihrer Projekte in der Liste bereits angekündigt. Dazu gehört, dass das Wort Rasse als Diskriminierungsmerkmal im Grundgesetz ersetzt werden soll oder dass ein neuer Straftatbestand der verhetzenden Beleidigung geschaffen werden soll. Ein weiteres Projekt verfolgt Lambrecht ebenfalls schon länger. Nun soll die Möglichkeit der Umsetzung geprüft werden, die sie so benennt.
Wir wollen Menschenfeindlichkeit von vornherein den Nährboden entziehen und wo nötig konsequent einschreiten. Deswegen werden wir sogenannte Feindeslisten, mit denen Menschen bedroht werden, explizit unter Strafe stellen.
Fahad Dilmangani von der Organisation Deutsch Plus etwa begrüßt viele Maßnahmen, vor allem im Opferschutz.
Es ist aber keine Antirassismus-Agenda, die Diskriminierungsschutz im Alltag stärkt oder strukturellen Rassismus bekämpft. Dafür hätte es ein Bundesantidiskriminierungsgesetz gebraucht und dafür hätte es auch eine diversitätsorientierte Weiterentwicklung des öffentlichen Dienstes gebraucht.
Auch Anton Hofreiter vermisst einen Paradigmenwechsel. Der grüne Fraktionsvorsitzende beklagt, statt strukturelle Reformen anzugehen, würden Einzelmaßnahmen gefördert. Für Gökay Akbulut von der Linkspartei kommen die Pläne zu spät. So oder so, nun geht es an die Ausarbeitung. Die Familienministerin hofft, dass die Eckpunkte für ihr neues Gesetz nun schnell formuliert werden, damit es noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden kann.
Der Beitrag von Gudula Geuter. Ihr verdammten Kinder und alte Menschenmörder, das war eine der Botschaften, die auf das Auto geschrieben war, das heute Vormittag gegen das Tor des Kanzleramts gefahren ist. Niemand ist dabei zu Schaden gekommen. Jetzt klärt die Polizei, was der Fahrer des Autos mit dieser Aktion im Sinn hatte. Caroline Born berichtet.
Einsatzfahrzeuge der Polizei, der Feuerwehr und ein Rettungswagen stehen vor dem Kanzleramt. Kurz nach 10 Uhr ist ein Auto gegen das Eisengitter gefahren. Das Absperrgitter ist weitläufig um den Sitz von Bundeskanzlerin Angela Merkel gezogen. Bei dem Autofahrer handelt es sich um einen 54-jährigen Mann, teilte der Pressesprecher der Polizei Berlin, Thilo Kablitz, mit.
Nach jetzigen Erkenntnissen ist er mit sehr geringer Geschwindigkeit gefahren, sodass auch nur geringer Sachschaden am Tor und an dem Fahrzeug bestand oder entstanden ist. Die Personen in dem Gebäude, darunter die Bundeskanzlerin, waren zu jedem Zeitpunkt sicher. Es gab keine Gefährdungslage.
Die Bundespolizei hat den Fahrer sofort festgenommen und eine Erstaussage aufgenommen. Dem Kennzeichen zufolge ist das Auto im Landkreis Lippe in Nordrhein-Westfalen zugelassen. Auf der Seite des dunklen Kombis ist mit weißer Farbe gepinselt: Ihr verdammten Kinder und alte Menschenmörder. Auf der Beifahrerseite steht: Stopp der Globalisierungspolitik. Ein Sprecher des Innenministeriums bestätigte, dass der Fahrer der Polizei durch einen ähnlichen Vorfall vor 6 Jahren bekannt ist. Schon 2014 steuerte er sein Auto in das Tor des Kanzleramts, damals mit einer Aufschrift, die sich gegen den Klimawandel richtete, sowie einer Liebeserklärung. Polizeisprecher Kablitz hielt sich zum Motiv des Autofahrers bedeckt.
Ob der psychische Zustand oder eine andere Motivationslage heute für das Ereignis ursächlich ist, das ist Bestandteil der Ermittlungen. Wir ermitteln aber tatsächlich in alle Richtungen.
Auf dem Beifahrersitz des Autos befand sich ein ausgedruckter Artikel des Wochenblicks aus Österreich. Nach Informationen des Hauptstadtstudios handelt es sich dabei um einen Bericht über den plötzlichen Tod einer Schülerin, der in Verbindung mit dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gebracht wird, obwohl es dafür laut Staatsanwaltschaft keine Beweise gibt. Während des Vorfalls hatte das Kabinett im Kanzleramt getagt. Die Bundespolizei schrieb auf Twitter, dass sich die Sicherheitsmaßnahmen am Kanzleramt bewährt hätten.
Aus unserem Hauptstadtstudio war das Caroline Borne. Damit kommen wir um 23.31 Uhr zu weiteren wichtigen Themen des Tages in Kürze. Die EU hat Vorverträge mit mehreren Impfstoffherstellern abgeschlossen und will künftig als Lehre aus der Corona-Pandemie bei Medikamenten mehr auf eine gemeinsame Linie setzen. Heute hat die Kommission ihre Pharma-Strategie vorgestellt. Astrid Korall.
Die Corona-Pandemie hat der EU ihre Grenzen aufgezeigt, sagt der Vizepräsident der Kommission Margaritis Schinas, etwa bei der Lieferung von Medikamenten. In der ersten Welle der Pandemie wurde zeitweise vor Engpässen bei wichtigen Arzneimitteln gewarnt, auch weil Firmen in asiatischen Ländern stillgelegt worden waren. Nicht nur, aber auch als Lehre daraus soll die EU nach dem Willen der Kommission unabhängiger werden und Lücken in der Arzneimittelversorgung schließen. Ziel der neuen Pharma-Strategie ist, dass die Bürger sichere, wirksame, qualitativ hochwertige und erschwingliche Medikamente bekommen. Mitgliedstaaten sollten zum Beispiel bei der Beschaffung von Arzneimitteln enger zusammenarbeiten. Die Kommission will auch die Forschung und Entwicklung neuer Impfstoffe und Antibiotika fördern. Die heute vorgestellte Pharma-Strategie ist vor allem eine Absichtserklärung. Konkrete Vorschläge für Gesetze sollen im Laufe der nächsten Jahre folgen. Denen müssen dann aber auch das Parlament und die Mitgliedstaaten zustimmen.
Donald Trump begnadigt seinen Ex-Sicherheitsberater Michael Flynn. Das hat er heute bei Twitter mitgeteilt. Claudia Sarre.
Noch US-Präsident Trump nutzt die Macht, die ihm vor der Amtsübernahme durch Joe Biden noch bleibt, und begnadigt Michael Flynn, seinen früheren nationalen Sicherheitsberater. Auf Twitter schrieb Trump, er sei sich sicher, dass General Flynn und seine wunderbare Familie nun ein fantastisches Thanksgiving hätten. Michael Flynn war eine zentrale Figur in der sogenannten Russland-Affäre. Er hatte sich seinerzeit schuldig bekannt, das FBI über seine Kontakte zum früheren russischen Botschafter in den USA belogen zu haben. Flynn hatte im Dezember 2016 Gespräche mit dem Botschafter über Sanktionen gegen Russland geführt. Nur 3 Monate später, im Februar 2017, trat er deswegen als nationaler Sicherheitsberater zurück. Präsident Trump hatte wiederholt erklärt, dass sein Ex-Sicherheitsberater kein Gesetz gebrochen hätte. Immer wieder wurde vermutet, dass die Russen sich zum Vorteil von Trump in die Präsidentschaftswahl 2016 eingemischt hätten. Es bestand der Verdacht, dass Trump-Vertraute sich mit der russischen Regierung abgesprochen hatten. Sonderermittler Mueller fand dafür jedoch keine Beweise. Ein Antrag auf ein Ende des Verfahrens gegen Flynn hatte ein US-Gericht im August dieses Jahres zurückgewiesen.
Die Verteilung von Geflüchteten in der EU funktioniert bisher kaum bis gar nicht. Mehrere Mittelmeerstaaten haben die anderen Länder jetzt zu mehr Solidarität in der Migrationsfrage aufgerufen. Oliver Neuroth.
Spanien, Italien, Griechenland und Malta verlangen, dass ein europäischer Mechanismus kommt, über den Migranten dauerhaft auf alle EU-Staaten verteilt werden. In einem gemeinsamen Schreiben der vier Mittelmeerländer heißt es, es sei nicht hinnehmbar, dass die Länder, in denen die meisten Migranten zuerst europäischen Boden betreten würden, die gesamte Last zu tragen hätten. Die EU-Kommission hatte zuletzt den Vorschlägen für eine Reform der Asylpolitik darauf verzichtet, sich sträubende Länder wie Ungarn oder Polen generell zu verpflichten, Migranten aufzunehmen. Zum neuen Hotspot entwickeln sich die Kanarischen Inseln. Seit Anfang des Jahres kamen dort rund 18.000 Migranten in kleinen Booten an, so viele wie seit 14 Jahren nicht mehr. Vergangene Nacht war ein Holzboot vor Lanzarote gekentert. 7 der 35 Menschen an Bord starben. Auf einem anderen Flüchtlingsboot kam eine weitere Person ums Leben. Die spanische Regierung setzt bei den meisten Migranten auf Abschiebung in ihre Heimatländer. Sie will die Menschen nicht aufs Festland holen, weil sie fürchtet, damit noch mehr Schlepperbanden zu animieren, Menschen über das Meer in Richtung Kanaren zu schicken.
Der Großteil der Flüchtlinge weltweit allerdings kommt gar nicht erst nach Europa, sondern flieht im eigenen Land oder in die Nachbarländer. Für Syrien warnen die Vereinten Nationen nun vor einer dramatischen Lage im Winter. Antje Passenheim.
Starke Regenfälle, Schnee, Eis und niedrige Temperaturen machten das Leben für Menschen ohne festes Dach über dem Kopf besonders hart, sagte der beigeordnete UN-Generalsekretär für humanitäre Angelegenheiten. Ramesh Rajasingham mahnte vor dem UN-Sicherheitsrat, mehr als 3 Millionen Menschen in Syrien brauchten dringend Hilfe für die kalte Jahreszeit. Es mangele an winterfesten Unterkünften, Brennstoffen, Decken, warmer Kleidung und Schuhen. Besonders betroffen seien die Flüchtlinge im eigenen Land. Nach zahlreichen Überschwemmungen verhindere noch dazu Schlamm und aufgeweichter Boden, dass Hilfskonvois die Bedürftigen erreichten. Die Vertreter Deutschlands und Belgiens im Sicherheitsrat betonten, auch wenn sich die Lage in Syrien verhältnismäßig stabilisiert habe, sie bleibe für viele Menschen nach wie vor gefährlich. Weiterhin sterben im Nordwesten des Landes Zivilisten durch Luftangriffe, unter ihnen auch Kinder. 11 Millionen Syrer seien weiterhin auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die Notlage verschärfe sich auch durch die Corona-Pandemie. Doch die Zugänge für die Helfer von außen über die Landesgrenzen blieben weiterhin eingeschränkt.
Homosexuelle Soldaten wurden sowohl in der Bundeswehr als auch in der ehemaligen DDR-Volksarmee systematisch benachteiligt und diskriminiert. Jetzt sollen sie rehabilitiert und symbolisch entschädigt werden, Alfred Schmidt berichtet.
Der Gesetzentwurf zur Rehabilitierung dienstrechtlich benachteiligter homosexueller Soldatinnen und Soldaten soll planmäßig vom Bundeskabinett verabschiedet werden. Das Gesetz soll sowohl für Angehörige der Bundeswehr gelten, als auch für solche der ehemaligen Nationalen Volksarmee der DDR. Die Betroffenen sollen eine pauschale Entschädigung bekommen, wenn sie zum Beispiel wegen ihrer Homosexualität entlassen oder nicht befördert wurden. Urteile der Truppengerichte, etwa wegen einvernehmlicher sexueller Handlungen, werden aufgehoben. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer bezeichnete den Gesetzentwurf als ein wichtiges Zeichen gegen Diskriminierung. Man könne zwar das erlittene persönliche Unrecht nicht wiedergutmachen, aber immerhin ein Zeichen setzen zur Wiederherstellung der Würde von Menschen, die nichts anderes wollten, als Deutschland zu dienen, so die Ministerin. Es habe systematische Diskriminierung in der Bundeswehr gegeben, und zwar noch bis weit ins Jahr 2000. Es sei ein großes Unrecht, dass die Bundeswehr dies nicht nur geduldet, sondern systematisch erlaubt habe. Die Ministerin sagte, sie hoffe auf eine schnelle Freigabe des Gesetzes durch den Bundestag. Dadurch könnten die Betreffenden schnell ihre Entschädigung ausbezahlt bekommen.
Und der Blick auf die Börse, auch da ist Corona nach wie vor das bestimmende Thema für Anleger. Claudia Werle fasst den Tag zusammen.
So richtig Freude will an der Börse nicht aufkommen. Der Dow Jones ist gestern zwar über 30.000 Punkte gestiegen, auf ein neues Rekordhoch, der Nikkei-Index auf einem Niveau wie zuletzt vor 30 Jahren. Das alles hängt damit zusammen, dass viele Anleger darauf hoffen, dass bald ein Impfstoff gegen die Coronaviren gefunden wird. Und es geht voran, in den USA zumindest. Der künftige US-Präsident Joe Biden nominiert nach und nach seine neue Regierungsmannschaft. Und das kommt an der Börse gut an. Doch man kann keinen Hebel umlegen und glauben, die Welt sei bald wieder so wie vor Ausbruch der Pandemie. Ganz im Gegenteil, die Infektionszahlen sind nach wie vor hoch. Nicht nur hier bei uns, auch in vielen anderen Staaten wird über Maßnahmen nachgedacht, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Und das hat Folgen für einzelne Unternehmen, für die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt. Das Münchner IFO-Institut hat heute eine entsprechende Umfrage veröffentlicht. Die Stimmung unter deutschen Exporteuren trübt sich deutlich ein. So erwarten etwa Vertreter aus der Automobilindustrie einen deutlichen Dämpfer bei künftigen Auslandsgeschäften. Und auch die Nahrungsmittelindustrie rechnet mit deutlichen Rückgängen. Das sind nur zwei Beispiele von vielen. Der DAX hat den Handelstag zwar im Plus begonnen, doch dann haben Anleger die Gelegenheit genutzt, Gewinne mitzunehmen. Der deutsche Aktienindex jetzt bei 13.289 Punkten.
Der Börsentag zusammengefasst von Claudia Werle. Die USA nutzen ihre Militärbasis Ramstein in der Pfalz, um von Deutschland aus Drohnenangriffe zum Beispiel im Mittleren und Nahen Osten zu steuern. Dagegen gibt es seit langem Kritik, denn die Bomben treffen immer wieder auch Zivilisten. Drei Männer aus dem Jemen, die bei einem solchen Drohnenangriff Angehörige verloren haben, klagen nun in Deutschland und argumentieren, dass Deutschland bei völkerrechtswidrigen Angriffen nicht einfach weggucken darf. Das Bundesverwaltungsgericht allerdings hat gegen die Jemeniten entschieden. Silvia Stadler.
Die drei Jemeniten hatten in der ersten Instanz am Verwaltungsgericht verloren, in der zweiten Instanz einen Teilerfolg gegenüber der Bundesregierung erzielt und sind nun bei den obersten Verwaltungsrichtern erneut gescheitert. 2012 hatten sie bei einem US-Drohnenangriff zwei Familienangehörige verloren. Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte ihr Anliegen, bewaffnete Drohneneinsätze unter Nutzung der Airbus Ramstein zu unterbinden, ebenfalls abgewiesen. Aber es hatte der Bundesregierung aufgetragen, sich gegenüber den USA zu vergewissern und darauf hinzuwirken, dass solche Drohneneinsätze nur im Einklang mit dem Völkerrecht erfolgen. Auf Nachfrage der Richter vor dem Bundesverwaltungsgericht hatten Vertreter von Verteidigungs- und Außenministerium nun beteuert, dass man in regelmäßigem Austausch mit der US-Seite stehe. Auf mehr als diese schon bestehenden diplomatischen Konsultationen hätten die Kläger keinen Anspruch, entschieden die Richter. Gerichtssprecherin Daniela Hampel.
Das Bundesverwaltungsgericht hat zur Begründung ausgeführt, dass eine grundrechtliche Schutzpflicht zugunsten von Ausländern im Ausland bestehen kann. Aber Voraussetzung hierfür nicht bloß eine reine Möglichkeit einer Gefährdung ist, die das Oberverwaltungsgericht angenommen hat, sondern es müssen völkerrechtswidrige Handlungen konkret zu erwarten sein.
Außerdem fehle es an einem ausreichenden Bezug zum deutschen Staatsgebiet, da sich hier nur Relaisstationen befänden, über die Daten an die Drohnen gefunkt würden, die von anderen Orten aus gesteuert werden. Ob an der Airbus Ramstein mehr passiere, also auch Informationen ausgetauscht würden, habe die Vorinstanz nicht ausreichend festgestellt, so die Richter. Die drei Jemeniten waren zur Verhandlung nicht angereist. Ihre Interessen wurden durch die Menschenrechtsorganisation ECCHR in Berlin wahrgenommen. Für die Andreas Schüller nach der Urteilsverkündung erklärte:
Wir sind enttäuscht von der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, denken aber, die Bundesregierung ist nach wie vor auch in der Pflicht, auf diplomatischem Wege fortgesetzt die Situation zu beobachten und gegenüber der USA auch weiterhin Bedenken zu äußern. Davon sind sie jetzt nicht freigesprochen worden. Wir werden aber trotzdem auch die Verfassungsbeschwerde prüfen.
Auch der Gang vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte würde danach noch offen stehen, so die Kläger.
Informationen von Silvia Stadler. Viele Länder in der EU haben nicht so volle Staatskassen wie Deutschland und auch nicht so optimale Bedingungen, sich zu verschulden. Deshalb warten sie jetzt in der Corona-Pandemie besonders dringend auf Hilfsgelder von der Europäischen Union. Aber diese Gelder können nicht fließen, weil Ungarn und Polen nach wie vor das ganze riesige Finanzpaket inklusive Haushalt für die nächsten 7 Jahre blockieren, weil sie mit dem Rechtsstaatsmechanismus nicht einverstanden sind. Heute haben sich die Kommissionspräsidentin und das EU-Parlament noch einmal dazu geäußert. Peter Kapern.
Klare Botschaft aus dem Europaparlament Richtung Budapest und Warschau. Wir weichen nicht einen einzigen Schritt zurück.
The Parliament has no intention in taking even one step behind.
So unterstrich es Katalin C., ungarische Abgeordnete und Mitglied der liberalen Renew-Fraktion. So wie sie sahen es alle pro-europäischen Fraktionen des Europaparlaments. Es darf angesichts des polnischen und ungarischen Vetos gegen das EU-Finanzpaket keine faulen Kompromisse in Sachen Rechtsstaatsmechanismus geben. 15 Tage sind es noch bis zum nächsten EU-Gipfel, von dem eine Lösung dieses Konflikts erwartet wird, der das Zeug hat, die Europäische Union in eine tiefe Krise zu stürzen. Die deutsche Ratspräsidentschaft versucht, die Regierungen in Polen und Ungarn von ihrem Veto abzubringen. Und Kommissionspräsidentin von der Leyen assistierte heute. Polen und Ungarn behaupten, mit dem Rechtsstaatsmechanismus sollten die beiden Länder zur Liberalisierung des Abtreibungsrechts oder zur Aufnahme von Flüchtlingen gezwungen werden. Widerspruch von der Leyen.
Es geht hier um Verstöße gegen das Rechtsstaatsprinzip, die das europäische Budget gefährden. Und nur um diese. Und das ist angemessen, das ist verhältnismäßig und das ist auch notwendig.
Wer trotzdem Bedenken habe, so die Kommissionspräsidentin, der könne ja vor den Europäischen Gerichtshof ziehen.
Das ist der Ort, an dem wir üblicherweise Meinungsverschiedenheiten über Rechtstexte auslegen. Und nicht zulasten von Millionen Europäerinnen und Europäern, die dringend auf unsere Hilfe warten.
Beata Szydło hingegen, die frühere polnische Ministerpräsidentin, heute Abgeordnete der rechtsnationalen Peace-Partei in Brüssel, untermauerte den Vorwurf ihrer Regierung, dass die Europäische Union mit dem Rechtsstaatsmechanismus gegen die geltenden europäischen Verträge verstoße. Die Verträge enthalten keine Verbindung von europäischen Geldern und der Rechtsstaatlichkeit. Dies ist ein Versuch der Mehrheit, Prinzipien durchzusetzen, die sich nicht in den Verträgen finden. Die ungarische Abgeordnete Katalin C. hingegen deutet solche Vorwürfe als Bestätigung für den Kurs der Parlamentsmehrheit.
The fact that the Prime Ministers Orbán and Morawiecki got so hysterical about this, it probably demonstrates that we are on the right track.
Dass Orbán und Morawiecki so hysterisch reagierten, zeige, dass die Abgeordneten auf dem richtigen Weg seien. Und die Fraktionskollege Guy Verhofstadt wies schon einmal die Richtung für den Fall, dass Ungarn und Polen bei ihrem Veto bleiben.
That is an enhanced cooperation, like we did with the Euro, like we did with Schengen, like we did with the European patent. That is far better than to give in to the blackmail of Orbán and Kaczynski.
Dann müsse es, so Verhofstadt, bei den Finanzen eine sogenannte verstärkte Zusammenarbeit geben, wie beim Euro, wie bei Schengen und wie beim Patentrecht. Das sei besser, als der Erpressung durch Orbán und Kaczynski nachzugeben. Im Rahmen einer solchen verstärkten Zusammenarbeit könnten die übrigen 25 Mitgliedstaaten das Finanzpaket verabschieden. Polen und Ungarn wären dann außen vor, und zwar auch bei der Verteilung der EU-Gelder.
Peter Kapern aus Brüssel. Femizide, das Wort, ist vor allem im Zusammenhang mit den Massenprotesten in Lateinamerika international bekannt geworden. Es meint Morde an Frauen durch ihre Partner oder Ex-Partner. In Lateinamerika werden auf diese Weise jährlich Zehntausende ermordet, aber auch in Deutschland stirbt tatsächlich jeden dritten Tag eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner. Vergewaltigung, Körperverletzung oder eben sogar Mord in der Partnerschaft, das sind Probleme, die sich quer durch alle Schichten ziehen, die aber trotzdem häufig noch tabuisiert sind, Gigi Deppe berichtet.
Die Zeitungen sind immer wieder voll von solchen kleinen Meldungen. Ein 35-Jähriger soll am Sonntag mit einem Schlagstock seine Ex-Freundin und deren Freund angegriffen haben, heißt es zum Beispiel vor einigen Tagen in den badischen neuesten Nachrichten. Die 39-Jährige hatte schwere Verletzungen erlitten und musste in eine Klinik gebracht werden. Das Bundeskriminalamt führt seit 2015 eine Statistik zu sogenannter Partnerschaftsgewalt. Über 100 Frauen werden in Deutschland jedes Jahr von ihren Partnern oder Ex-Partnern getötet. Auch Männer kommen in ihren Partnerschaften ums Leben, allerdings sind es sehr viel weniger. Der Juristinnenbund, eine bundesweite Vereinigung von Frauen in der Justiz, findet, hier wird immer noch nicht genug getan. Anwältin Christina Klemm vertritt häufig Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind. Und sie findet, dass viele Richterinnen und Richter immer noch nicht gelernt haben, angemessen mit diesem Thema umzugehen.
Also da gibt es Richter, die sagen dann ja irgendwie untenrum, was ist denn da passiert? Ja, die können gar nichts aussprechen, die erröten.
Fortbildung ist dringend nötig, meint der Juristinnenbund. Dann würde auch erkannt, dass es keine Rolle für die Bewertung einer Tat spielen kann, ob das Paar vorher eine sexuelle Beziehung hatte. Aber, so Leonie Steinl von der Humboldt-Universität, immer noch gäbe es in der Justiz in solchen Fällen einen Abwehrreflex.
Das ist irgendwas, was zwischen diesen Leuten stattfindet, das sollen die mal unter sich klären. Also das ist irgendwie nichts für die Strafverfolgung und damit müssen wir uns nicht befassen.
Außerdem müsste die Richterschaft ihre Einstellungen überprüfen. Soll ein Täter wegen Mordes verurteilt werden, geht das nur, wenn ihm zum Beispiel niedrige Beweggründe nachgewiesen werden. Aber immer wieder hat der Bundesgerichtshof, Deutschlands oberstes Strafgericht, entschieden, dass bei einer Tötung wegen einer Trennung keine niedrigen Beweggründe vorliegen. Die Trennung habe den Angeklagten etwas beraubt, was er nicht verlieren will. Das ist für Leonie Steinl ein höchst seltsamer Gedankengang.
Wenn man sich etwas berauben kann, dann muss man es zuvor besessen haben. Deshalb diese Besitzkonstruktion. dieser Wunsch des Täters kann meines Erachtens nicht als ein nachvollziehbarer Grund für eine solche Tat bewertet werden.
Schon jetzt gibt es eine ganze Menge Hilfsangebote, sagen die Expertinnen des Juristinnenbundes. Aber die Justiz könnte noch besser werden. Denn immer wieder würden sich Ehemänner über polizeiliche Kontaktverbote hinwegsetzen. Für solche Fälle fordern die Juristinnen elektronische Fußfesseln. In Corona-Zeiten sei der Schutz gegen Partnerschaftsgewalt ganz besonders dringend. Die Anrufe bei den Hilfetelefonen hätten deutlich zugenommen. Und nach wie vor gäbe es zu wenig Plätze in den Frauenhäusern. Eine Kritik, die bei Bundesfrauenministerin Franziska Giffey aber schon angekommen ist. Sie will die Zahl der Frauenhäuser erhöhen.
Der Beitrag von Gigi Deppe heute zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Diego Maradona gilt als einer der besten Fußballer aller Zeiten. Er wurde als Zauberer am Ball beschrieben und in Argentinien wird er verehrt wie ein Gott. Nun ist Maradona im Alter von nur 60 Jahren gestorben. Ivo Marocic mit einem Nachruf.
Nur 4 Minuten lagen zwischen seinem schlimmsten und seinem schönsten Tor. Ein echtes Schurkenstück. Mit der linken Hand drückte Diego Maradona den Ball ins englische Tor. Der Schiedsrichter übersah das und gab den Treffer allen Protesten zum Trotz. Maradona selbst sprach später ganz ungeniert von der Hand Gottes, die da im Spiel gewesen sei. Das wohl umstrittenste Tor in der WM-Geschichte seit Wembley. Doch nur 4 Minuten später zeigte Maradona seine sportliche Überlegenheit. Was für ein Genie. Ich weine fast, gestand Reporter Victor Hugo Morales in der mittlerweile legendären Live-Reportage. Maradona dribbelte virtuos um die komplette englische Abwehr herum und versenkte den Ball noch einmal im Tor. Ein Treffer, der zum WM-Tor des Jahrhunderts gekürt wurde. Der Rest ist Fußballgeschichte. Nach England besiegt die Albiceleste noch Belgien und Deutschland im Finale. Schurkenstücke und Heldentaten lagen bei Maradona immer ganz nah beieinander. Die argentinischen Fans liebten ihn genau für diese List, Dreistigkeit und Erfindungsgabe, mit der er immer wieder irgendwie durchkam, auf dem Rasen wie im Leben. Er ist ein Idol, der größte der Welt, er ist wie ein Gott für mich. Das Beste, was uns je passiert ist. Diego Armando Maradona wuchs in ärmlichen Verhältnissen in einem Vorort von Buenos Aires auf. 1982 wechselte er nach Europa. In Barcelona kam er allerdings nie richtig an. Erst in Neapel fand Maradona eine zweite Heimat. Dank ihm mauserte Neapel sich vom Abstiegskandidaten zum Meister. In Neapel erfuhr Maradona dieselbe Verehrung wie in Argentinien oder sogar noch größere. Doch auch in Italien gehörten Licht und Schatten zusammen. Man munkelte über Kontakte zur Unterwelt und über Kokainpartys. Spätestens mit der WM 1990 begann Maradonas Abstieg. Übergewicht, schwache Form und dann wies ein Dopingtest auch noch Drogenkonsum nach. Das Kokain sorgte dafür, dass der Pibe de Oro, der einstige Goldjunge, zum Schatten seiner selbst verkam. Er fing sich immer wieder, rutschte aber auch immer wieder ab. Nach Stationen als Trainer am Persischen Golf, in Belarus und in Mexiko kehrte Maradona vor einem Jahr nach Argentinien zurück. Die Tränen flossen in Strömen bei den Fans und bei Maradona selbst, als er zum ersten Mal beim abstiegsbedrohten Club Gimnasia La Plata auf der Trainerbank saß. Er fühle sich im Stadion wie im Himmel, er müsse die letzten Jahre einfach in seinem Land verbringen. Vor einem Monat, am 30. Oktober, feierte der Star noch seinen 60. Geburtstag. Zur Feier des Tages durfte sein Verein nach der Corona-Pause die neue Spielzeit eröffnen. Maradona kam kurz ins Stadion, wirkte allerdings schon sehr schwach und konnte kaum einen Schritt allein gehen. Am 3. November wurde er ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte entfernten ein Blutgerinnsel aus dem Gehirn. Aber jetzt erlitt Maradona in seinem Haus in der Nähe von Buenos Aires einen Herzstillstand. Argentiniens Präsident Fernandes ordnete 3 Tage Staatstrauer an.
Ivo Marocic mit einem Nachruf auf Diego Maradona. Und um gleich 23.54 Uhr ist es Zeit für die Presseschau, zusammengestellt und gelesen von Magdalena Neubich.
Hauptthema in den Kommentaren sind die neu beschlossenen Corona-Regeln für den Dezember. Immer wieder wurde die Bevölkerung darauf eingeschworen: Reißt euch zusammen und heißer, dann ist Weihnachten. Doch die Maßnahmen, mit denen die Politik für ein sorgenfreies Weihnachten geworben hatte, reichten nicht aus, kommentiert die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle. Die Heilbronner Stimme stört sich an den Lockerungsdiskussionen. Seit die Zahlen außer Kontrolle geraten sind, wird diskutiert, abgewägt und verschoben. Die Deutschen böllern doch so gern an Silvester, also gut, dann kein Verbot. Weihnachten ist das Fest der Familie, dann werden die Regeln dafür gelockert. Die traurigen Fakten: Zuletzt stieg die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus auf den Höchststand von 410 in 24 Stunden. Auch die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg hat sich strengere Regeln erhofft. Je länger die Pandemie dauert, desto ungeduldiger scharren Wirtschaftstreibende mit den Hufen. Lässt sich nicht ein bisschen etwas lockern? Nein, es lässt sich nicht. Die Länderchefs wollen das aber nicht wahrhaben. Die Ausnahmen zu Weihnachten, das alles birgt ein Risiko in sich. Und wer das nicht glaubt, möge bitte nach Spanien, Italien, Frankreich blicken. Alles Länder, die für ihren Leichtsinn zahlen. Der Preis wird in Menschenleben gerechnet. Die Nürnberger Zeitung schlägt in Hinblick auf die steigenden Infektionszahlen drastischere Maßnahmen vor. Wenn die Regierungen von Bund und Ländern es ohnehin nicht allen recht machen können, können sie auch gleich zur Radikallösung greifen. Deshalb werden wir möglicherweise zu Beginn des neuen Jahres um einen strengen, mehrwöchigen Lockdown nicht herumkommen. Der nordbayerische Kurier aus Bayreuth analysiert: Die aktuellen Beschlüsse haben auch den Charakter einer Wette. Gewettet wird darauf, dass auf einen wesentlich härteren Maßnahmenkatalog aus einem einzigen Grund verzichtet werden kann. Bald können die Impfungen losgehen. Die Ludwigsburger Kreiszeitung befasst sich mit den Bemühungen der Bundesregierung gegen Rechtsextremismus. Mit mehr als 1 Milliarde Euro sollen in den nächsten 4 Jahren knapp 90 Projekte finanziert werden. Werden die Vorschläge des Ausschusses endlich zur Initialzündung für den Kampf gegen den Rechtsextremismus? Nicht einmal der Weckruf durch den NSU-Terror hat nachhaltige Fortschritte gebracht. Der Rechtsstaat muss die Szene ausleuchten und ihre Netzwerke zerschlagen. Es muss verhindert werden, dass jene, die für eine offene Gesellschaft eintreten, eingeschüchtert werden und verstummen. Die Neue Osnabrücker Zeitung fordert: Forschung und Prävention sollen jetzt eine Wende zum Besseren bringen. Das wird allein aber nicht reichen, denn Hass und Hetze haben pandemische Ausmaße angenommen. Auf den Straßen, am Arbeitsplatz, in den Parlamenten. Nur eine große Koalition couragierter Bürger kann dies stoppen.
Magdalena Neubich mit dem Blick in die Zeitungskommentare von morgen. Damit endet unser Journal vor Mitternacht. Ich bin Josephine Schulz, sage danke fürs Zuhören und Ihnen eine gute Nacht.